Die Presse.
Mein Name ist Clemens Patek. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Ja, vor der Wahl in Deutschland, da hat das so geklungen.
Ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen.
Und seit der Bundestagswahl sind jetzt 2 Wochen vergangen und das klingt jetzt ganz anders.
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Wir haben Friedrich Merz gehört, dem CDU-Vorsitzenden und möglichen nächsten deutschen Kanzler. In Deutschland dominiert eigentlich nur ein Thema, das Mega-Investitionspaket, das Merz eben angekündigt hat. Weil das wirft einige Fragen auf, auch was die Schuldenbremse betrifft. SPD und Union sondieren, ob sie künftig eine gemeinsame Regierung bilden wollen und können. Und das Investitionspaket, das liegt schon fertig auf dem Tisch. Die Schuldenbremse soll ausgesetzt werden, um aufzurüsten und um 500 Milliarden in deutsche Infrastruktur und die Wirtschaft zu investieren. Und das alles mit Mehrheitsverhältnissen, die noch vor der Wahl geherrscht haben. Wie das genau funktionieren kann und worum es bei der Schuldenbremse geht und auch wie es mit einem gewissen Machtvakuum in Europa aussieht, während Deutschland noch seine Regierung sucht, darüber habe ich mit unserem Deutschland-Korrespondenten David Freudenthaler gesprochen. Wir sind jetzt 2 Wochen nach der Wahl in Deutschland, nach der Bundestagswahl, und es hat sich eigentlich schon ziemlich viel getan, aber wie ich finde, ein bisschen im Schatten von den großen Themen wie Trump und Ukraine. Aber wenn man so auf die deutschen Seiten scrollt, hier sind Rieseninvestitionspakete, wird darüber berichtet, Schuldenbremse, großes Thema, und eigentlich ist ziemlich politischer, fast schon Aufruhr in Deutschland. Wie beobachtest du die Debatte derzeit, David?
Ja, Clemens, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir da gerade diskutieren. Ich hätte mich gefreut, nach der Wahl mir vielleicht ein paar Tage Urlaub zu nehmen, aber bisher keine Chance, weil da jetzt wirklich schon sehr knapp nach der Wahl eigentlich das größte Schuldenpaket aller Zeiten, das jemals in Deutschland gegeben hat, jetzt angedacht wird. Es wurde ja noch nicht beschlossen, aber da geht es um ja fast absurde Beträge. Also wir sprechen da von 500 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren in Infrastruktur investiert werden sollen. Kleiner Einschub, das halte nicht nur ich, das halten auch sehr, sehr viele Fachleute für bitter nötig. Und dann gibt es noch mehr einen zweiten Sondertopf, und vielleicht reden wir da später noch drüber. Dafür muss man dann wieder die Schuldenbremse reformieren, womit die Militärausgaben, die Verteidigungsausgaben massiv aufgestockt werden sollen.
Lass uns mal kurz darüber reden, wer da eigentlich verhandelt. Also ich meine, wir wissen, Wahlsieger war die Union mit Friedrich Merz an der Spitze, und die verhandelt jetzt mit der SPD eigentlich einen Koalitionspakt.
Genau, also sie sind offiziell noch in Sondierungsgesprächen, aber aus denen werden sich dann Koalitionsverhandlungen ableiten. Das kann man, glaube ich, schon sehr sicher so sagen. Genau, das sind die beiden Parteien. Wir haben eh schon einmal darüber gesprochen, dass es eigentlich ja nach diesem Wahlergebnis überhaupt keine anderen Optionen gegeben hat. Das heißt, das ist wirklich eine Schicksalsgemeinschaft, die beiden da schließen müssen. Es sei denn, die Union würde doch noch mit der AfD sprechen, aber das ist im Gegensatz zu Österreich in Deutschland wirklich glaubwürdig auszuschließen. Und ja, jetzt verhandeln CDU, CSU, die ja die Union sind, mit der SPD, die ehemalige große Koalition, die sich aber sehr, sehr knapp nur ausgeht wieder, also nur sehr knapp eine Mehrheit haben wird im neuen Bundestag. Und es ist schon erstaunlich, weil die Union stellt sich zwar da als große Siegerin dar, war aber mit dem Wahlergebnis, wenn man mit den Leuten spricht, die da auch verantwortlich sind, alles andere als zufrieden. Und ja, die SPD hat ihr mit Abstand schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren. Da hat zwar Olaf Scholz, der amtierende Kanzler, gesagt, er wird sich zurückziehen dann, nachdem seine Periode als Kanzler abgelaufen ist. Aber sonst, und das ist wirklich überraschend, gibt es an der Spitze der Sozialdemokratie bisher überhaupt keine personellen Konsequenzen bisher. Und gerade Lars Klingbeil, der ja mit Saskia Esken den Co-Vorsitz der Partei führt, dessen Macht wurde eigentlich ausgeweitet, sogar noch nach der Wahl, und der ist jetzt der Chefverhandler der SPD.
Gehst du davon aus, dass er auch Vizekanzler wird eigentlich?
Ja, da wird viel spekuliert. Also momentan wird er und auch Boris Pistorius, die beiden werden gehandelt für das Amt des Vizekanzlers. Das muss man sich ansehen. Momentan sieht es ein bisschen so aus, als hätte Klingbeil da in diesem Machtwettlauf der beiden Herren die Nase vorne. Aber auch Boris Pistorius ist in der Partei sehr beliebt. Einer von den beiden, ich glaube, so viel kann man sagen, wird dann neben Merz der Vizekanzler werden.
Und dieses hunderte Milliarden Paket, das da jetzt auf dem Tisch liegt, das ist schon akkordierte Sache zwischen den zwei Parteien sozusagen?
Ja, ich gehe jetzt gleich darauf ein und versuche dabei nicht zu technisch zu werden, weil diese ganze Schuldenbremse natürlich ein sehr kompliziertes juristisches Konstrukt ist. Aber man muss schon sagen, du hast es ja angesprochen, jetzt verhandeln diese beiden Parteien und noch bevor es wirklich in die Koalitionsverhandlungen reingeht, haben die ein Riesenpaket oder eigentlich eben zwei Riesenpakete einmal vor den Vorhang gezerrt. Und das zeigt ja eigentlich, dass es ganz gut läuft in diesen Verhandlungen. Also, dass man sich auf sowas einigen kann, da gehört ja schon einiges an Commitment dazu. Jetzt ist das bisher natürlich alles andere als geritzte Sache, nämlich normalerweise verhandelt man recht lange über diese Dinge und dann wird das irgendwann einmal im Parlament diskutiert, also im Deutschen Bundestag, und dann wird das auch einmal, sollte das beschlossen werden. Jetzt ist es aber so, dass die beiden Parteien, selbst wenn man dann die Grünen, die jetzt nicht in der Koalition mit dabei wären, selbst wenn man deren Stimmen dazu nehmen würde, im neu gewählten Bundestag keine Zweidrittelmehrheit hätten, die man eben bräuchte, um solch massive Gesetzesänderungen, solche Grundgesetzänderungen durchzubringen. Das heißt, und da würden Sie sich dann eines Tricks bedienen, dass man noch in der alten Bundestagskonstellation, sprich im alten Parlament, noch einmal alle Leute zusammenruft und in der Besetzung, die ja eigentlich überhaupt keine demokratische Gültigkeiten mehr hat, oder das wird momentan zumindest sehr, sehr stark diskutiert in Deutschland, wie legitim das überhaupt ist, dass die alte Besetzung, die inzwischen abgewählte Besetzung, diese massiven Gesetzesänderungen, diese Schuldenpakete noch bestimmen, beschließen soll. Und ja, also man geht davon aus, dass das durchkommt. Allerdings braucht es, wie gesagt, dafür auch die Stimmen der Grünen, und sie wollen das auch nicht herschenken. Also die werden wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie da ihre Vorstellungen haben und sich das möglichst teuer abkaufen lassen. Also man kann schon sagen, ja, das ist schon massiv, was da momentan vor sich geht. Und ja.
Die FDP, braucht man die auch für Zweidrittelmehrheit in den alten Mehrheiten oder reichen die Grünen?
Es würden die Grünen reichen, wenn die alle mitstimmen. Also entweder die FDP oder die Grünen. Aber die FDP, erinnern wir uns vielleicht kurz zurück, der ehemalige Finanzminister Christian Lindner, der war ja immer ganz, ganz streng dagegen, dass man diese Schuldenregeln auflockert. Also die FDP, auch wenn Lindner jetzt nicht mehr diese erste Geige spielt wie zuvor, die FDP wird da höchstwahrscheinlich nicht mitstimmen. Die Grünen haben interessanterweise auch schon mehrere Monate oder mehrere Wochen vor der Wahl, kurz nach dem Ampelbruch, einen Vorschlag gemacht, dass denn jetzt die demokratischen Kräfte der Mitte, wie es immer so schön heißt, jetzt gemeinsam diese Grundgesetzänderung beschließen, weil es ja eben nicht sicher ist, ob es nach der Wahl dann überhaupt diese nötige Zweidrittelmehrheit gibt. Und siehe da, die gibt es nicht. Und die CDU war lustigerweise davor immer ganz strikt dagegen. Die haben gesagt, unter uns gibt es keine Reform der Schuldenbremse. Die wollten diesen Erfolg, der es ja dann irgendwie wäre, noch für SPD und Grüne, den beiden nicht gönnen vor der Wahl.
Das klingt jetzt fast ein bisschen so wie eine Koalitionsverhandlung aus der Vergangenheit eigentlich. Also sie verhandeln jetzt über Mehrheiten, über die vor 4 Jahren abgestimmt worden sind.
Ja, es ist teilweise ein bisschen absurd. Und viele Beobachterinnen und Beobachter sagen nicht ohne Grund, dass das aus einem demokratietheoretischen Aspekt heraus durchaus sehr fragwürdig ist. Und das kritisieren dann nicht nur die AfD und die Linken, die in der Opposition da sitzen, sondern das ist wirklich, das muss man schon gut argumentieren können. Und wenn du jetzt mit Fachleuten sprichst, sagen dir die allermeisten, dass das inhaltlich total richtig ist und auch wichtig. Also es ist schon was dran, dass sich da in den letzten Wochen viel getan hat. Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, wie sich da die Regierung unter Donald Trump gerade in der Russland-Ukraine-Frage fast um 180 Grad gedreht hat, dass da ein erheblicher Handlungsbedarf dann für Europa und insbesondere für Deutschland als größten und wichtigsten EU-Staat sich daraus ergibt. Das ist keine Frage. Und natürlich auch die ganze Infrastrukturkiste in Deutschland, ja, da zerfallen die Brücken. Viele Brücken sind tatsächlich einfach gesperrt, weil sie über Jahre nicht saniert wurden, was dringend nötig wäre. Viele Straßen bröckeln, Eisenbahnnetz, wir kennen das eh alles. Allerdings muss man auch sagen, das ist nicht erst seit gestern so, sondern diese Probleme, die gibt es seit vielen Jahren. Und wenn die Union ehrlich gewesen wäre, und auch das sagen viele, das sage nicht nur ich, dann hätten sie diese Probleme auch vor der Wahl schon ansprechen können und auch vor der Wahl schon sagen können, dass man um eine Reform der Schuldenbremse oder um derlei große Milliardenpakete nicht umhin kommen wird.
Gibt es da in der Union auch Gegenstimmen, die sagen, mit uns nicht?
Gibt's. Also Friedrich Merz Muster, was ich dann auch in anderen Medien lese, Muster wirklich gut argumentieren, auch intern, weil da schon es kritische Stimmen gibt, die sagen, hey, wir können nicht A versprechen und dann das völlige Gegenteil davon tun. Allerdings sind diese Stimmen auch ja etwas verstummt wieder, weil viele profitieren ja auch von dem. Also man kann viele Wahlversprechen dann damit trotzdem umsetzen, weil man ja mehr budgetären Spielraum hat. Und als Teil dieser Reform der Schuldenbremse sollen auch die Länder profitieren, also dass sich auch die Bundesländer stärker verschulden können. Und auch da sitzen ja viele CDUler, CSUler in den Landesregierungen und halten dann eher den Mund, weil sie ja selber davon profitieren.
Es gibt etwas zu verteilen, sozusagen aus dem Riesentopf. Weil wir jetzt darüber gesprochen haben, wie legitim das ist, mit einer alten Zusammensetzung des Bundestages etwas zu entscheiden. Ich nehme an, das Pro-Argument wird sein, es gibt Fristen, der alte Bundestag ist im Amt bis zum Stichtag und da kann er abstimmen, über was er möchte oder was sind da die Argumente?
So ist es. Das wird in der Woche vom 24. 25. März, da wird sich der neue Bundestag dann konstituieren. Und ja, die Argumente, die jetzt gerade die Union da vorbringt, sind einfach wirklich mit Blick auf die globale Situation, dass sich da im Weißen Haus einfach der Wind 180 Grad gedreht hat und dass man darauf reagieren muss. Da haben sie durchaus einen Punkt, gerade was die Verteidigungsausgaben angeht. Aber man hätte da vieles durchaus auch ein bisschen antizipieren können, wenn du mich fragst. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen völlig überraschend. Und wie gesagt, bei diesem riesen Sonderbudget für Infrastruktur, ja, das hat sich schon deutlich länger abgezeichnet.
Kommen wir vielleicht nochmal zur Schuldenbremse. Das ist ja doch was Deutschland-spezifisches, wird in Österreich auch immer wieder diskutiert. Kannst du uns vielleicht in ein paar Sätzen erklären, worum es da geht?
Also die wurde 2009, wenn ich mich jetzt nicht irre, beschlossen, nach der Banken- und Finanzkrise. Und der Sinn davon ist, dass einfach die Staatsverschuldung möglichst in Grenzen gehalten wird. Also dass die Staatsverschuldung nicht ausartet. Und drum gibt es da einen sehr restriktiven, ja sehr kleinen Betrag, womit man sich jährlich verschulden darf. Das liegt, jetzt ohne zu technisch werden zu wollen, aber da ist die Rede von einer strukturellen Neuverschuldung, die liegt bei 0,35% maximal der Wirtschaftsleistung. Und dann gibt es da verschiedene Konjunkturkomponenten, dass es auch gerade wie jetzt zum Beispiel, wo es wirtschaftlich schlechter läuft, dass man sich mehr verschulden kann. Aber generell ist da Deutschland sehr, sehr streng und also viel strenger als zum Beispiel in Österreich, wo wir ja jetzt vergangenes Jahr um die 4% Verschuldung waren. Und es gibt ja eigentlich auf EU-Ebene die sogenannten Maastricht-Kriterien, die für alle EU-Mitglieder gelten. Und selbst diese Maastricht-Kriterien werden vom Großteil der EU-Länder nicht eingehalten. Aber Deutschland ist noch einmal deutlich strenger. Und man muss schon sagen, irgendwo gibt es da schon eine Berechtigung natürlich dafür, weil dadurch einfach durch eine niedrige Staatsschuldenquote, durch eine niedrige, möglichst niedrige Verschuldung, die Kosten für die Kredite, die dann Deutschland zurückzahlen muss, deutlich geringer sind, als wenn man da jetzt ja deutlich höher verschuldet wäre. Aber ja, also gleichzeitig gibt es natürlich schon immer Kritik an dieser Schuldenbremse und die Stimmen, dass man diese Schuldenbremse reformiert oder gar abschafft, die sind alles andere als neu. Und die werden in dieser ganzen Diskussion jetzt natürlich auch wieder lauter.
Aber das heißt, diese Summen, die jetzt diese Koalitionsverhandlungen oder Sondierungen mit sich bringen, die Sie vorgestellt haben, die wären jetzt aus dem normalen Budget nicht machbar. Dafür muss man diese Schuldenbremse reformieren. Verstehe ich das richtig?
Jein. Also die aktuelle Schuldenbremse, die hat doch jetzt schon mehrere Ausnahmemöglichkeiten. Zum Beispiel eben, dass man Sonderbudgets beschließt, so wie sie jetzt zum Beispiel für die Infrastruktur diese 500 Milliarden sein sollen. Da kann man, das muss man gut argumentieren. Sowas ging auch schon einmal in die Hose. Daran scheiterte auch die Ampelregierung, wo dann im November 2023 das Bundesverfassungsgericht einen so Sondertopf, damals für Klima- und Transformationsfonds wurde der genannt, was sie als nichtig erklärt hat, weil man nicht einfach beliebig die Milliarden von einem Topf in den anderen verschieben kann. Das heißt, das muss wirklich logistisch handfest sein und das muss man gut argumentieren können. Und dann kann man kurzfristig auch diese Schuldenbremse mal aussetzen für ein Jahr, wenn zum Beispiel Naturereignisse stattfinden oder sonst was, höhere Gewalt. Aber grundsätzlich, also bis auf diese Ausnahmefälle, ist es schon auch sinnvoll, dass sich da die Regierung, dass sich da die Politik an diese strengen Grenzen hält.
Wie steht Deutschland da jetzt machtpolitisch ein bisschen da? Ist es so ein bisschen ein Vakuum? Ist es ein Thema? Wie verhält man sich da? Ich meine, Scholz war noch bei dem Ukraine-Gipfel. Ist er da noch ein starkes Sprachrohr? Welche Rolle will Merz vielleicht künftig auch spielen?
Für die aktuelle Weltsituation ist die Bundestagswahl in Deutschland zur absoluten Unzeit gekommen. Das muss man wirklich sagen. Also es geht gerade wirklich darum und Europa ringt darum, sich da geeint aufzustellen und als starker Machtblock sich auch zu positionieren. Auch ja, inzwischen muss man sagen, fast gegen die USA, gegen Donald Trump da oder denen zumindest die Stirn zu bieten. Und da versuchen jetzt vor allem Frankreich und Großbritannien, interessanterweise, die ja gar nicht mehr in der EU sind, da irgendwie die Lokomotiven für Europa zu sein und da vorwegzugehen. Und erinnern wir uns zurück, gerade unter Angela Merkel war ja Deutschland extrem präsent immer, auch gerade auf europapolitischer Bühne. Das ist unter Olaf Scholz, der hat einfach nicht so seinen Fokus drauf gelegt. Man sprach dann auch oft in Brüsseler Kreisen von German Vote, also dass da Deutschland sich nicht wirklich entscheiden konnte, in welche Richtung man geht und irgendwie sehr, sehr wickelwackel war. Und jetzt erhoffen sich wirklich alle in Europa, dass da Deutschland wieder die alte Führungsrolle übernimmt. Und ich meine, Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land in der EU. Deutschland hat die mit Abstand größte Volkswirtschaft in der EU. Deutschland ist einfach ein Faktor. Wie gesagt, unter Scholz hat man diesen Faktor nicht so ausgespielt, wie man es hätte tun können oder vielleicht sogar sollen. Und Merz hat angekündigt, da wieder viel präsenter sein zu wollen als deutscher Bundeskanzler. Aber ja, wir sind in einem Machtvakuum, wo Scholz gar nicht mehr wirklich ernst genommen wird, weil er ja sowieso in einem Monat weg ist. Merz plädiert immer wieder, dass er da zu den wichtigen Gipfeln nach Brüssel hin mitgenommen wird. Aber Scholz zeigt ihm da bisher die kalte Schulter. Und das heißt, man weiß gar nicht wirklich, oder die anderen Regierungschefs wissen nicht so wirklich, mit wem sie denn jetzt eigentlich reden sollen. Viele reden jetzt schon viel lieber mit Friedrich Merz, weil alle wissen, der wird der neue starke Mann. Aber der hat eigentlich überhaupt keine Entscheidungskompetenzen. Es wird höchste Zeit, dass es in Deutschland wieder eine Bundesregierung gibt.
Machen wir noch einen kurzen Ausblick. Worauf können wir uns in den nächsten Tagen und Wochen gefasst machen? Worauf gilt es da zu schauen?
Ja, also jetzt wird da weiter sondiert, weiter verhandelt zwischen Union und SPD. Diesen riesigen Brocken beim Budget, der wurde ja offenbar, auf den konnte man sich einigen, auch wenn er eben erst beschlossen werden muss. Jetzt steht aber noch ein anderes ganz wichtiges Thema an und das ist das Thema Migration. Und da wissen wir ja, dass Friedrich Merz vor der Wahl seinen 5-Punkte-Plan beschlossen hat, dann auch im Bundestag mit der AfD gemeinsam darüber abstimmen hat lassen. Und das ist der SPD ein massiver Dorn im Auge. Also die wollen da nicht die Grenzen zumachen und da gibt es sehr viele Punkte, wo man diametral eigentlich in der Position auseinander ist. Und da wage ich zu prophezeien, dass es da ziemlich knatschen und knirschen wird. Und bin gespannt, ob und wie man da auf einen grünen Zweig kommt. Da werden auf jeden Fall beide Seiten Kompromisse eingehen müssen. Also diese absolute Zurückweisung an den deutschen Grenzen, so wie es Merz vor der Wahl angekündigt hat, die wird es so nicht geben. Das ist realpolitisch einfach nicht möglich. Und dann kann man wieder die Frage stellen, okay, jetzt ist Merz mit zwei großen Versprechen ja ich in diese Wahl gegangen. Einmal diese ganz strikte Verschärfung der Migrationspolitik und eben, dass man die Schuldenbremse nicht angreifen wird. Beides könnte womöglich schon sehr, sehr bald der Vergangenheit angehören, diese Versprechen. Und dann gibt es da ja noch eine dritte Partei, die AfD, die sich das irgendwie in der ersten Reihe gerade anschaut und sagt, ja, warten wir ab, wir brauchen gar nicht viel zu tun, lassen wir Merz alle seine Versprechen da jetzt brechen, wir müssen nur immer wieder darauf hinweisen. Und auch so viel, glaube ich, kann man sagen, die werden da sicher davon profitieren und immer wieder den Finger da reinlegen und sagen, Schatz, was sind diese Versprechen eigentlich wert?
Dadurch, dass die Verhandler ja noch mit den alten Mehrheiten abstimmen wollen, diese Milliardenpakete, hängt das alles zusammen oder glaubst du, kann man diese Milliarden auf den Weg bringen mit alten Mehrheiten und dann trotzdem noch die Koalitionsverhandlungen anders quasi fortsetzen? Hängt das nicht irgendwie zusammen?
Du, das ist eine super Frage. Absolut, es hängt alles miteinander zusammen. Also es schaut jetzt mal so aus, als würde das, oder es, sagen wir so, die Chancen stehen gut, dass das durchgehen kann, aber wie gesagt, also dann in der Migrationsfrage, die da als nächstes am Tableau ist, da wird schon wieder ganz schwierig. Also es sieht danach aus, als würden sich SPD und Union da irgendwie einigen können. Das glaube ich schon. Aber man merkt doch jetzt schon, oder es dringt immer wieder nach außen, dass die Vertrauensbasis, auch wenn man das oft überspielt jetzt in den Außenauftritten, dass die Vertrauensbasis da überhaupt nicht gegeben ist. Also da gibt es schon immer wieder so ein bisschen giftige, untergriffige Bemerkungen in beide Richtungen. Also das wird sicher noch ein weiter Weg. Und das Ziel von Friedrich Merz, das er ausgerufen hat, vor Ostern eine Regierung zu haben, und wir haben ja gerade besprochen, dass das durchaus wichtig wäre, dass Deutschland da aus dieser Lethargie wieder rauskommt. So sicher wäre ich mir da auf jeden Fall nicht.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten, du vor allem in Berlin. Und ich bin sicher, wir werden uns wieder hören in nächster Zeit. Alles Liebe, lieber David. Und danke, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Vielen Dank.
Ich habe es versucht. Ciao.
Alle aktuellen Texte von David Freudenthaler finden Sie in den Shownotes. Und überhaupt, Sie können sich natürlich jederzeit auf dem Laufenden halten auf unserer Seite diepresse.com/ausland. Feedback immer gerne via podcast@diepresse.com. Mein Name ist Clemens Patek. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.